Gottes heilige Anwesenheit, His holy presence, die ist in uns. Und er segne jetzt das Hören auf sein Wort. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich möchte euch gern erstmal eine kleine Story erzählen, die sich in der Konfistunde am vergangenen Donnerstag ereignet hat. Also unsere Konfis, die haben noch 2 Wochen, dann werden sie konfirmiert. Und einer der Konfis war auf dem Kirchentag in Hannover gewesen. Er sagte mir ganz ehrlich, du, ich bin da mitgefahren, damit ich keine Schule habe, ja. Er ist da zum Kirchentag hingefahren und sagte dann, du, ich fand das richtig komisch. In der Predigt war mal so ein halber Bibelvers erwähnt worden. Und sonst ging es darum, dass Männer Frauen sein können und Frauen Männer sein können. Also ich das Gefühl und sagte dann, das Schönste am Kirchentag war das Taizé-Gebet gewesen, das es gab. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das kennt ihr vielleicht so. Da sagt jemand, ich bin ziemlich christlich. Ich interessiere mich für Spirituelle und das mit der Nächstenliebe halte ich auch für ganz wichtig. Habt ihr schon mal so eine Äußerung gehört? Vielleicht im Freundeskreis, im Bekanntenkreis? Da hört man ja ganz oft so, ja, mit Kirche, mit Gemeinde, da will ich nichts am Hut haben. Gottesdienst auch nicht, das ist ja so altmodisch, da wird ja nur Orgel gespielt, da gibt es nur so alte Lieder, haben wir ja gerade gemerkt, wie das ist. Also Gottesdienst viel zu altmodisch und die, die da hingehen in den Gottesdienst, aber ganz ehrlich, das sind doch im richtigen Leben die schlimmsten Menschen. Aber irgendwie christlich, ja, das will ich schon sein. Das gehört ja irgendwie mit dazu, so hier im westlichen Abendland, dass man da so christlich ist. Und genau darum geht's in unserem Glauben, dass wir irgendwie christlich sind. Christlich so im Sinn von einer religiösen Einstellung, einer Bewusstsein für Anständigkeit, vielleicht ein Bewusstsein, dass wir im christlichen Abendland leben und dass das jetzt irgendwie gerettet werden muss? Ich möchte mal was sagen. Ob du christlich bist oder ob du es nicht bist, das ist eigentlich gar nicht wichtig. Die entscheidende Frage, die ist, bist du Christ oder bist du nicht Christ? Ich möchte euch gleich den Predigttext aus dem 1. Johannesbrief vorlesen. Den habe ich heute für diesen 3. Sonntag nach Ostern, Jubilate heißt er, ein toller Name, oder jubelt, jubiliert, habe ich für diesen Sonntag ausgesucht. Und ich glaube nämlich, dieser Text, den ich euch gleich vorlese, der stellt ganz konkret die Frage, bist du christlich oder bist du Christ? Ich lese aus dem 1. Johannesbrief im 5. Kapitel. Und da schreibt Johannes, der Apostel, jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Und das wiederum bedeutet, dass wir nach seinen Geboten leben. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, der Apostel Johannes, der will uns hier den Unterschied erklären. Bist du christlich oder bist du Christ? Und ich glaube, er gibt uns drei Punkte an die Hand, woran wir das überprüfen können. Da ist erstens das Verhältnis zu Gott, zweitens das Verhältnis zur Gemeinschaft der Glaubenden und als drittes, sagt er, da ist das Verhältnis zur Welt. Ich möchte mit diesem ersten Punkt beginnen, das Verhältnis zu Gott. Weil ich glaube, um Gott, da geht sowohl dem, der Christ ist, als auch dem, der christlich sein will. Aber ich glaube, für beide bedeutet Gott jeweils was ganz Unterschiedliches, was ganz Verschiedenes. Wer nur christlich sein will, für den bedeutet Gott möglicherweise nicht mehr als ein höheres Wesen, dessen Existenz man vielleicht vernünftigerweise doch annehmen sollte. Da oben, da gibt es vermutlich jemanden, und dieser, der da oben ist, der passt vielleicht auch auf einem auf. Über den kann man vielleicht auch gedanklich Verbindung aufnehmen. Vielleicht kann man mal ein Gebet wie so eine Formel sprechen, wenn man Sorgen, wenn man Nöte hat oder wenn man Hilfe braucht. Weil man will ja kein plumper Materialist sein. Irgend so was Geistiges, so was Spirituelles, das gibt's ja vermutlich doch. Und man sollte ja für alles offen sein und deshalb sollte man auch dafür offen sein. Und außerdem, da gehören doch bestimmte religiöse Riten einfach zum Leben mit dazu. Und auf die, da möchte man ja auch nicht verzichten. Ob das nun die Konfirmation ist, ob es die kirchliche Trauung ist, ob es die christliche Bestattung ist. Darum ist man ja christlich. Aber wenn der Apostel Johannes hier von Gott redet, dann meint er nicht bloß ein höheres Wesen, das über allem schwebt, das über unsere Existenz, über unsere Gedanken wacht. Weil Johannes, der redet nicht von Gott im Allgemeinen, der redet nicht von so einem religiösen Hintergrundgeräusch für Familienfeiern, sondern Johannes, der redet von einem ganz konkreten Gott, der sich eindeutig und ganz unmissverständlich zu erkennen gegeben hat. Der redet von dem Gott, der seinen Sohn hat, der diesen Sohn gesandt hat, diesen Sohn, der Mensch geworden ist. Der redet von dem Gott, dessen Sohn leibhaftig am Kreuz auf dem Hügel Golgatha gestorben ist und der leibhaftig auferstanden ist. Der redet von dem Gott, der nicht Gegenstand unserer Spekulation ist, sondern der ganz konkret ist, der fassbar, der erkennbar ist. Schon zur Zeit, als Johannes hier diese Worte schreibt, da gab es ganz verschiedene Vorstellungen, wonach Christus, der Sohn Gottes, vielleicht nur so eine Art spirituelles Geisterwesen sei, dass er nur so eine Art Energie gewesen ist, dass er nur so ein paar kluge Sprüche losgelassen hat, um den Leuten ein paar spirituelle Erkenntnisse zu vermitteln und dass er sich dann rechtzeitig vor der Kreuzigung wieder aus dem Staub gemacht hat, weil ein geistliches Wesen kann ja nicht leiden. Aber dagegen betont Johannes hier ganz deutlich, wer glaubt, dass Jesus, der irdische Jesus, der in Bethlehem geboren ist, als richtiger Mensch geboren ist und infolgedessen auch Hunger hatte, Durst hatte, Angst und Schmerz erlebt hat, der schließlich gestorben ist, am Kreuz? Dass dieser Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist? Der ist von Gott geboren. Wer das glaubt, wer sich dazu bekennt, der ist ein Christ. Umgekehrt, wer nichts damit anfangen kann, dass in diesem Jesus Gott selber Mensch geworden ist, der mag sich zwar als christlich bezeichnen, ein Christ ist er aber damit nicht. Und jetzt höre ich wieder viele Stimmen, wie kann er von da oben, von der Kanzel Menschen das Christsein aberkennen? Nicht ich, hier. Christsein ohne Christus, ohne den Glauben an den Mensch gewordenen Sohn Gottes, das gibt es nämlich nicht. Das stellt Johannes hier fest. Das hören wir heute an diesem Sonntag, Jubilate. Es gibt auch keine säkularen Christen, wie das mal ein Politiker so schön von sich gesagt hat. Johannes dagegen, der macht ganz deutlich, wie wir an diesen Glauben herankommen, wie wir Christen werden. Und er sagt, primär erstmal gar nicht durch unsere Entscheidung, nicht durch unser Nachdenken, nicht durch unser Philosophieren, nicht durch unser religiöses Gefühl, das wir irgendwie aktivieren können, sondern wir werden Christen dadurch, sagt Johannes, dass wir von Gott geboren werden. Liebe Jasmin, danke für dein tolles Zeugnis eben im Lobpreis, weil so wenig wie ein Baby dazu beitragen kann, dass es auf die Welt kommt, so wenig können wir dazu beitragen, dass wir Christen sind. Weil da ist was an uns geschehen, da ist was in uns geschehen. Durch Gottes Heiligen Geist ist das geschehen und wir haben dieses Geschehen angenommen für uns. Und rückblickend können wir nur staunen, können wir freuen oder können, wie der Sonntag heißt, jubilieren. Jauchzen ist so ein altes Wort für die, die eher das alte Lutherdeutsch mögen. Und es ist ein großes Geschenk, dass wir uns kennen dürfen. Ich bin nicht bloß irgendwie christlich, sondern ich bin Christ. Ich glaube an den Gott, der als Jesus Christus Mensch geworden ist und der ganz konkret um meinetwillen ans Kreuz gegangen ist, damit ich leben darf in der Gemeinschaft mit diesem Gott. Und ich glaube, da merken wir auch, dieser Glaube, von dem der Apostel hier redet, der ist so unendlich viel mehr als ein Vermuten oder ein Fürwahrhalten. Statt vom Glauben an Gott kann er hier auch von der Liebe zu Gott reden. Von der Liebe zu Gott, die in der Liebe gründet, mit der Gott uns zuerst geliebt hat, mit der Gott uns angenommen hat. Von diesem persönlichen Gott geliebt zu sein und diesen liebenden persönlichen Gott selber zu leben, genau darum und nicht weniger geht es, wenn wir uns bekennen, dass wir nicht bloß christlich, sondern Christen sind. Und das hat Auswirkungen. Der zweite Punkt, das Verhältnis zur Gemeinschaft der Glaubenden. Das ändert sich. Was Christen von denen unterscheidet, die bloß christlich sein wollen, das ist nicht bloß das Verhältnis zu Jesus Christus, dem Mensch gewordenen Gott, sondern es ist auch das Verhältnis zur Gemeinde, zur Kirche, zur Gemeinschaft der Glaubenden. Dass man auch ohne diese Gemeinschaft an Gott glauben kann, das ist so eine verbreitete Einstellung unter denen, die sich als christlich bezeichnen. Und die Diskussion der letzten Jahre, die scheinen ja da irgendwie auf besondere Weise ihnen auch Recht gegeben zu haben. Hat sich nicht die Kirche mit dem Verhalten so vieler ihrer Amtsträger endgültig ins Abseits befördert? Ist die Zeit nicht gekommen für einen Glauben, der sich endlich unabhängig macht von der Institution? Wozu brauche ich eine sichtbare Gemeinschaft, wenn ich doch auch nur für mich alleine christlich sein kann? Und auch diese Diskussion, die ist gar nicht so neu, wie man sich das denkt. Die gab es nämlich in ganz ähnlicher Form auch schon zu Zeiten des Apostels Johannes. Diejenigen, die in ihrem Glauben Christus als selbstgebasteltes Geisterwesen verehrten, das ihnen auf seinem Weg in die himmlische Welten ein paar kluge Ratschläge hinterlassen hat, die haben das nämlich ganz offen erklärt. Wozu brauchen wir denn die Gemeinschaft? Wozu brauchen wir denn die Gemeinde? Es reicht doch, wenn wir für uns selber unser persönliches Verhältnis zu Christus, zu Gott, zu den geistigen Welten üben und pflegen. Wenn wir da dauernd in der Gemeinde mit lauter Leuten zusammen wären, die uns vielleicht gar nicht so liegen würden, die uns vielleicht gar nicht so sympathisch wären, dann würde das uns doch in unserer spirituellen Entfaltung vielleicht sogar hindern. Hauptsache, wir haben unseren persönlichen Glauben, das reicht uns, auch ohne Gemeinde. Und genau gegen so eine Einstellung wendet sich Johannes hier im Predigtext in seinem ersten Brief. Und um das direkt mal auszuschließen, er kämpft nicht um Mitgliedschaft in einer Organisation. Es geht ihm nicht um die Bewahrung altehrwürdiger Strukturen, sondern ihm geht's ganz konkret um den Ort, wo Gemeinschaft der Glaubenden immer wieder neu sichtbar und erfahrbar wird. Es geht ihm um die Gemeinde, die sich versammelt, um das Wort Gottes zu hören, um in dem Lobpreis anzubeten, um sich mit Zeugnissen von dem, was wir ganz persönlich erlebt haben, gegenseitig zu ermutigen. Es geht ihm um die sichtbare Gemeinschaft, die zusammenkommt, um das heilige Abendmahl zu feiern. Und ich glaube, Johannes wird sogar sagen, wenn eine Institution das beschwert oder das verhindert, dass das geschieht, dann muss man sich wirklich neue Wege überlegen. Und aus dieser Gemeinschaft, da kann ich mich nicht ausklinken, wenn ich Christ sein will. Die Liebe, die ich von Gott empfangen habe, und meine Liebe zu Gott, sie lassen sich nicht ablösen, nicht trennen von der Liebe zu denen, die genauso wie ich von Gott geliebt sind, die zu seiner Gemeinschaft, zu seiner Gemeinde gehören. Und so sagt er selber, ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Und das ist keine Aufforderung. Und da schwingt auch nicht der moralische Zeigefinger durch die Luft. Das ist für Johannes grundlegende Wirklichkeit. Liebe zu Gott und Liebe zum Bruder und zur Schwester in der Gemeinde, die lassen sich nicht voneinander trennen, die gehören zusammen. Letzte Woche waren ja viele mit auf der Gemeindefreizeit. Und da haben wir ja mal drüber nachgedacht, was diese Liebe bedeutet. In der kleinen Gruppe, in der ich mit drin gewesen ist, kamen wir auch drauf, ja. Man kann da eigentlich nicht so einfach Switch machen und auf Liebe umschalten, wenn man einen nicht mag. Sondern das ist eigentlich wirklich was, was uns Gott ganz konkret schenken und eröffnen muss. Nun mag dieses Wort Liebe vielleicht für viele auch arg kitschig oder nur emotional klingen, die vielleicht mag es wenig zu den Gefühlen passen. Und ich finde es gut, dass Johannes im Predigtext dieses Wort Liebe noch weiter erläutert, weil er sagt anstatt lieben auch, das Befolgen von Gottes Geboten. Er meint damit, Liebe heißt nicht, dass ich jedem Gemeindeglied am Kircheneingang gleich in heißer Wallung um den Hals falle, sondern Liebe heißt ganz konkret in der Gemeinde als einen Ort ansehen, in dem ich die Liebe zu Gott bewähre, in dem ich diese Liebe ausstrahle. In meinem alltäglichen Leben, da kann ich mir meinen Freundeskreis ein ganzes Stück weit aussuchen. Und wen ich nicht mag, um den kann ich einen Bogen machen. Aber in der Gemeinde, da ist das anders. Das ist wirklich so ein bisschen wie in einer Familie, in die man hineingestellt wird. In der Familie, wo man sich die Familienangehörigen auch nicht aussuchen kann. Und genau das entscheidet nun in der Tat den Christen von dem, der einfach nur christlich sein will. Dass er sich dieser Gemeinschaft nicht entzieht. Dass er Gottes Gebote für unser Leben, ihn über alles zu lieben, unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst, dass er das tatsächlich in der Gemeinde zu leben und zu halten versucht. Aber Gott erwartet von dir keine Heldentaten, nichts Übermenschliches. Johannes betont, und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Es geht darin um nichts anderes, als Brüder und Schwestern in der Gemeinde wahrzunehmen als das, was sie sind, nämlich als Gottes geliebte Kinder. Und dann kann ich auch auf Typen zugehen, die mir vielleicht gar nicht liegen, kann mich für sie interessieren, kann anders mit ihnen umgehen. Ich möchte zu meinem dritten und letzten Punkt kommen. Das Verhältnis zur Welt. Weil noch in der dritten Hinsicht, da unterscheiden sich Menschen, die Christen sind, von denen, die christlich sein wollen. Wer Christ ist, der muss in seinem Leben nämlich damit rechnen, dass er sich immer wieder in einem Kampf befindet. Und zwar in einem Kampf mit den Mächten, die ihn von Gott, ganz konkret von Christus, wieder wegziehen möchten. Das ist mit dem Wort Welt gemeint, das Johannes uns hier mitgibt. Er meint mit Welt nicht die wunderbare Schöpfung, die jetzt gerade im Frühling so wunderbar aufblüht, die wir draußen genießen können. Sondern er meint hier mit Welt das, was unseren Glauben als Christen bedroht und belastet. In so einem Kampf steht eben nur der Christ und nicht derjenige, der ein bisschen christlich sein will. Weil dagegen, dass man ein bisschen christlich ist, dagegen hat die Welt gar nichts einzuwenden. Dadurch, dass man ein bisschen christlich ist, gehört man ja noch nicht zu Christus und steht damit noch nicht auf seiner Seite. Und ich kann auch ganz getrennt von Christus ein anständiges Leben führen und religiösen Interessen nachgehen. Aber wenn jemand Christ ist, wenn jemand mit Christus verbunden ist, das kann die Welt, wie Johannes hier nennt, nicht ertragen. Das kann der Widersacher Gottes nicht ertragen. Und er wird versuchen, dir Druck zu machen, dir Angst einzujagen. Wenn du an Christus glaubst, wenn du immer zu seiner Gemeinde rennst, vertrau doch besser dir selber in deinem Leben. Schau dir doch an, was für eine kleine Minderheit das heute nur noch geworden ist. Wer noch ein bisschen Verstand im Kopf hat, der glaubt doch nicht mehr an solchen altmodischen Blödsinn. Lass dir nicht von der Bibel vorschreiben, wie du leben sollst. Und schlag dir endlich den Wunschtraum aus dem Kopf, dass du nach deinem Tod weiterleben wirst. Das alles ist doch nur Einbildung, mehr nicht. Doch gerade wenn wir uns klar machen, dass es das einen Christen von einem Menschen, der nur christlich ist, unterscheidet, dass er angegangen, dass er angegriffen und angefochten wird. Fangen auch die Worte von Johannes noch mal ganz anders an zu leuchten. Er schreibt: Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert. Weil wir stehen mit unserem Glauben nicht alleine da. Im Glauben an Christus sind wir Sieger. Da sind wir mit dem Sieger, dem Ostersieger verbunden. Und was uns auch Angst machen mag, Christus ist und bleibt stärker. Er wird den Kampf gewinnen und er hat den Kampf gewonnen, in dem wir vielleicht jetzt noch stehen mögen. Und darum dürfen wir fröhliche, zuversichtliche Siegertypen sein in dieser Welt, weil Christus, der hat gesiegt. Und das lädt uns jetzt ein, jubilate, jauchzt, lobt, betet Gott an, preist ihn. Dazu haben wir allen Grund, oder wie es dieser wunderbare Wochenspruch schon gesagt hat, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Vielleicht denkst du dir jetzt, ich habe in meinem Leben immer nur christlich gelebt, aber gerne würde ich erfahren, wie das ist, Christ zu sein. Christus, der ist nicht mehr als ein Gebet von dir entfernt. Und wenn du möchtest, komm nach dem Gottesdienst zu mir. Wir können zusammen beten und können Christus in dein Leben einladen, damit du auch ein richtiger Siegestyp wirst und jubilieren kannst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Sieger.